Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Julius Eid. Ich freue mich wie immer, euch begrüßen zu dürfen zu der kleinen Vorbereitung aufs Wochenende. Und natürlich bin ich nie alleine hier. Das wäre kein guter Podcast, sondern ich habe wie immer eine Gästin, einen Gast dabei. Heute ist es zuerst Felicitas Boos von dem tollen Podcast Die Hinterhofsänger. Hallo Felicitas.
Hallo, gut aus Mainz.
Aus Mainz, das war noch der letzte Spoiler quasi, den ich offen gelassen habe. Genau, wir sind hier, um ein wenig auf Mainz zu gucken zuerst, denn das hat man sich ja jetzt schon mal redlich verdient. Leute sagen, nach 3 Spieltagen zählt die Tabelle noch nicht, aber man muss ja mal drauf gucken und sagen, nur die Bayern haben mehr Punkte als Mainz. Ein sehr, sehr gelungener Saisonauftakt für die Mainzer nach einer Saison letztes Jahr, wo auch in den Gesprächen mit dir und deinen Kollegen hier im Bully Special öfter mal durchkam, dass man noch nicht so hundertprozentig wusste, was macht man aus dieser letzten Saison. Wie ist denn jetzt gerade die Gefühlswelt erstmal nach diesem Start?
Also ich glaube, wir Mainzer sind insofern ganz happy, dass 7 Punkte natürlich ein guter Start sind. Auf der anderen Seite, Bo Svensson wäre nicht Bo Svensson, wenn er nicht was zu meckern hätte. Und da muss ich mich aber aktuell noch anschließen. Also wir haben zwar Punkte geholt, aber das war bis jetzt doch immer stark getriebener Ergebnisfußball. Nicht besonders schön anzugucken. Ich meine, ich war bis jetzt ja nur beim Heimspiel gegen Union mit einem 0-0. Ist ein Fan nie zufrieden. Auswärtssiege nehmen wir natürlich gerne, vor allem aus der schlechten Serie heraus, die wir letzte Saison hatten. Aber es wird besser und ich glaube, dass wir natürlich jetzt mit Ingwarzen, der verletzt ist, noch einen Verlust haben, aber wir sind viel variabler in der Offensive als in der letzten Saison. Wie die Abwehr hält, wie das bleibt, das müssen wir noch ein bisschen abwarten, aber bis jetzt kann man echt nicht klagen.
Du hast es schon angesprochen, ich habe es eben auch nochmal gesehen. 2 Auswärtssiege zum Saisonauftakt. Überspitzt gesagt, hat man da vielleicht schon mehr Punkte geholt als im letzten Jahr in der Ferne. Was glaubst du, woran liegt das dieses Jahr, dass es so viel besser klappt? Oder war das wirklich einfach ein unerklärlicher Fluch, der da irgendwie letzte Saison drauf lag?
Ich glaube, da kommt vieles zusammen. Also zum einen glaube ich an Flüche und ja, das war einfach maximal blöd und das musste abgestellt werden. Ich glaube, das haben sich auch unsere Spieler gesagt, dass das nicht mehr geht, dass man so viel auswärts verliert. Zum anderen glaube ich aber auch, dass gerade mit den Neuzugängen, die wir im Sommer hatten, die vor allem, ich habe schon gesagt, in der Offensive einfach viel flexibler sind, wie zum Beispiel Fulgini, uns da extrem helfen und das Spiel nach vorne total unterstützen können. Und deswegen war das gar nicht so überraschend, zumal jetzt natürlich der Sieg gegen Augsburg durch das Last-Minute-Tor total glücklich war. Auch wenn wir es verdient hatten, aber in der letzten Minute das Tor schießen, das muss dann auch nicht sein. Das kann gerne ein bisschen früher gehen.
Das kann gerne ein bisschen früher gehen und das geht durch eine deutlich, wie hast du es gesagt, variablere Offensive in diesem Jahr. Würdest du uns da vielleicht noch mal ein bisschen mit reinnehmen? Was ist da passiert? Was hat sich verändert?
Super gerne. Also zum einen hatten wir ja letzte Saison mit Onisivo und Johnny Burkhardt ein Duo, die viel zusammengearbeitet haben, die viele Tore zusammengeschossen haben. Aber dahinter wurde es dann schon dünn. Und jetzt haben wir einfach mit Fulgini jemanden, der total kreativ vorne mit drin ist. Jetzt fällt er leider aus, aber Inge als Wandspieler war auch eine Bank bis jetzt, hat zwar auch nicht so viel Einsatzzeit bekommen, wie wir uns das gewünscht haben als Hinterhofsänger, aber konnte trotzdem gerade gegen Union zeigen, dass er als Wandspieler in dem System funktioniert. Wir haben mit Widmer, mit Aaron die krass offensiven Außenverteidiger, die den Ball immer gut reinbekommen und das ist einfach deutlich, wie gesagt, flexibler als in der letzten Saison, weil mehr Kreativität vorhanden ist. Auch Lee, der jetzt in den ersten beiden Spielen gegen Bochum und Union auf 2 verschiedenen Positionen eingesetzt wurde, konnte noch mal so ein bisschen zeigen, dass seine Heimat eher die Offensive ist. Johnny Burkhardt ist im letzten Spiel zurückgekommen, tastet sich jetzt so langsam wieder ran. Aber ich glaube, dass wir da echt gut aufgestellt sind. Und mit Onisivo, wir sagen hier in Mainz unserem Alpen-Ronaldo, der hat einfach schon 3 Tore geschossen. Der ist also auch gut in Fahrt. Das verspricht auf jeden Fall Spaß zu machen diese Saison.
Glaubst du, das könnte vielleicht auch dafür sorgen, dass ein Kritikpunkt der letzten Saison, der ja durchaus da war, nämlich dass man sehr wenig rotiert hat in Mainz, dass man eigentlich immer auf dieselben Spieler gesetzt hat und dann auch wirklich ja ungern irgendwie an der Startelf gerückelt hat, glaubst du, das könnte sich dann über diese Saison auch unter diesen Umständen vielleicht nochmal ändern?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist auch so das Learning aus der letzten Saison vom Trainerteam gewesen, dass wir einfach zu wenig flexibel waren. Und wir haben auch letzte Saison zu Recht kritisiert, dass einige Jugendspieler wenig Einsatzzeiten bekommen haben. Und wenn wir jetzt nochmal gucken, dass wir Marlon Mustafa haben, der quasi von oben verboten bekommen hat, nochmal ausgeliehen zu werden und der jetzt auch die Mannschaft unterstützt und auch mit Bürchzog, den ich in meiner Analyse ganz vergessen habe, der natürlich auch noch dabei ist und auch fit. Die zwei machen auch vorne richtig viel Spaß und das ist einfach viel variabler in der Hinsicht, dass wir immer wieder gut auch wechseln können und da glaube ich nämlich auch, dass das so eine Sache ist, dass es wesentlich einfacher wird für Bo Svensson zu sagen, okay, du bleibst jetzt heute mal sitzen, wir reagieren darauf, je nachdem wie der Gegner eingestellt ist und das ist halt was letzte Saison fast gar nicht ging.
Jugendspieler hatten vielleicht auch mal einen schweren Stand, gerade in der letzten Saison haben wir gerade gehört. Einfach mal aus aktuellem Anlass immer noch die Nachfrage bei dir. Was ist denn jetzt mit Finn Dahm eigentlich?
Ja, da poolt so ganz tief in der Wunde. Ich bin der Meinung, Robin Zentner ist ein guter Torwart, aber Finn Dahm hat gerade in der Spieleröffnung einfach ganz andere Qualitäten, könnte dem Team da viel weiterhelfen, aber Zentner ist die unangefochtene Nummer 1 und ich kann verstehen, dass Finn Dahm selber gerne die 1 wäre und woanders spielen will. Es scheint aber so zu sein, dass jetzt, wo Trapp auch klar gesagt hat, dass er bei der Eintracht bleibt und es mit Augsburg nicht zu einem Deal kommt, Finn noch eine Saison bei Mainz 05 bleibt und gegebenenfalls dann ablösefrei in der nächsten Saison gehen wird. Das war einfach eine Entscheidung, die so kommuniziert wurde, dass wir akut keinen besseren Ersatz bekommen für Finn Dahm und dann quasi nur mit unserem mit Lasse Ries, unserem dritten Torwart, der halt eben auch noch ja, Nachwuchsspieler ist, in die Saison gehen würden und das Risiko wollte man nicht eingehen.
Glaubst du, dass da noch irgendeine Chance ist, dass diese unangefochtene Nummer 1 Zentner, dass das sich doch nochmal aufweicht, dass man da vielleicht doch auch nochmal Dahm in Mainz als Nummer 1 sehen könnte im Laufe der Saison?
Ich würde es mir wünschen, aber ich habe leider die Befürchtung, dass das nur passieren wird, wenn Robin Zentner sich verletzt. Also wir hatten ein bisschen drauf gehofft, dass Finn Einsatzzeit im Pokal bekommt. Auch das war nicht der Fall. Wir gucken aufs nächste Pokalspiel, was dann passiert. Aber ich glaube, sonst sehe ich da leider wenig Chancen.
Das ist also der Stand bei Finn Dahm in Mainz. Lass uns langsam so ein bisschen rüberschauen aufs kommende Wochenende. Da geht es, wir haben ja gesagt, Mainz sehr gut gestartet gegen einen Gegner, der sich gedacht hat, dieses Jahr machen wir mal das komplette Gegenteil und starten enorm schlecht. Es geht gegen den Tabellen 17. mit 0 Punkten Bayer Leverkusen. Ist natürlich trotzdem irgendwie eine schwere Sache, weil man auch nach diesen 3 Spielen jetzt nicht abrücken kann davon, dass man weiß, dass Bayer Leverkusen einen sehr guten Kader eigentlich hat. Trotzdem sind sie natürlich wahnsinnig schwach gestartet. Wie blickst du auf so ein Spiel und was glaubst du, welche Richtung könnte das auch bei Leverkusen am Wochenende gehen?
Also ich glaube, wir sind insofern in der guten Position, dass Leverkusen eigentlich das Spiel machen will. Das kommt uns ja entgegen. Auf der anderen Seite kenne ich ja mal Mainz 05 und wir spielen ja gerne Mainz 05 hilft e.V. Also deswegen kommt Leverkusen vielleicht zu uns in einem für sie glücklichen Zeitraum. Und was noch dazu kommt, ist, das hat mein Podcast-Kollege Bene analysiert. Wir haben schon mal auswärts gegen wir haben schon mal genau diese Konstellation gehabt und sind dann auf Leverkusen getroffen, die einen richtig schlechten Saisonstart hatten. Und dann hat Leverkusen bei uns zu Hause 1-0 gewonnen. Das heißt, die Chancen stehen eigentlich relativ gut, dass Leverkusen das Spiel am Samstag macht. Nichtsdestotrotz werden wir im Stadion alles geben. Und ich glaube auch, dass unsere Mannschaft durchaus motiviert ist, einen Heimsieg einzufahren.
Wie sieht's denn vor diesem Spiel personell aus? Ingwarzen hast du schon angesprochen. Gibt es da sonst irgendwelche Ausfälle gerade zu vermelden in Mainz?
Aktuell nicht. Ich denke mal, dass Johnny Burkhardt von Anfang an wieder ran darf, damit er einfach wieder mehr Spielzeit bekommt und eben seine Verletzung, die er ja in den ersten beiden Ligaspielen noch hatte, so ein bisschen ausgleichen kann. Johnny hat auch im letzten Spiel als Wandspieler fungiert und war damit direkter Ersatz für Inge. Deswegen glaube ich, wird das so laufen, auch wenn ich mir persönlich wünschen würde, dass Bürzog mal von Anfang an ran darf.
Und dann geht es eben gegen Leverkusen. Du hast schon so ein bisschen durchscheinen lassen, was du für ein Ergebnis erwartest, eventuell, auch wenn ihr euch sicherlich im Stadion dagegen stemmen werdet. Gib uns doch trotzdem nochmal einen konkreten Tipp am Ende von dir aus.
Ich werde den Teufel tun und gegen meine Mannschaft tippen, deswegen sage ich 2-1 für Mainz.
2-1 für Mainz ist ja tatsächlich mein Lieblingstipp, weil es so gut immer von der Zunge geht, dieses 2-1 Mainz, finde ich immer einen guten Tipp. Schließe ich mich einfach an. Ich glaube, man muss auch mal mit dem Trend gehen und der ist natürlich ganz offensichtlich, in welche Richtung der gerade geht bei beiden Mannschaften. Deswegen glaube ich auch, dass Mainz das zu Hause gewinnen kann. Nur weil die Auswärtsstärke da ist, muss ja die Heimstärke auch nicht weg sein, kann man ja auch mal so sehen. Gut, dann würde ich sagen, erstmal danke, dass du da warst und so ein bisschen abgeholt hast, was die Mainzer angeht. Und nach einer kurzen Pause, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hören wir uns wieder. Dankeschön, Felicitas.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Hallo und herzlich willkommen zurück zum Bully-Special auf meinsportpodcast.de. Der zweite Verein, über den wir heute sprechen wollen, das ist der Verein aus der Hauptstadt. Aber nicht der, der die Derbys gewinnt, sondern der andere. Marc Schwitzki von Hertha BSC ist hier, um mit uns über Hertha BSC zu reden. Hallo Marc.
Grüß dich. Ich hab's vermisst. Das ist jetzt meine Premiere in der neuen Saison.
Ja, es ist deine Premiere. Wir haben ja ein bisschen so durchgewechselt, beziehungsweise probieren so ein bisschen am Format rum. Heißt, machen nicht mehr alle Spiele so ausführlich, sondern suchen uns immer so ein paar Schwerpunkte raus. Einfach, ja.
Ja, dann frage ich mich aber schon, warum ich nicht jeden Spieltag bislang da war.
Ja, wir lagen alle falsch. Wir haben gedacht, Hertha wird anders in die Saison starten und haben uns erstmal auf andere Themen konzentriert. Nee, wechseln jetzt immer so ein bisschen durch. Soll ich dir das nochmal kurz erklären? Dann können auch die Hörer nochmal, falls es immer noch nicht angekommen ist, ein kleiner,
ja, dann
kurzer Exkurs.
Übernehme ich mal die Rolle.
Wir wollen halt gucken, dass wir, wie gesagt, so ein paar Schwerpunkte setzen und dadurch dann vielleicht auch mal so einzelnen Themen, die gerade aktuell sind, so ein bisschen mehr Platz einräumen. Du warst ja auch, du kennst das ja auch, du warst lange Zeit fast jede Woche hier, dass es eben auch Vereine gibt über die Saison, wo nicht wahnsinnig viel passiert von Woche zu Woche. Und diese Redundanz so ein bisschen da rausnehmen quasi, dass dann Leute sich jedes Mal die Zeit nehmen müssen, ich mir jedes Mal die Zeit nehmen muss, neuen Interviewtermine zu finden und dann sagst du, seit letzter Woche eigentlich nichts passiert. Deswegen war die Idee, dass man so vielleicht ein bisschen die Relevanz und so mehr Schwerpunkte setzen kann, wo dann auch wirklich ein bisschen was los ist. Und das
kann ich mich ja fast glücklich schätzen, als Hertha-Experte dann da zu sein, denn ich kann selten sagen, ja, eigentlich alles wie immer.
Ja, du warst, bist natürlich einer der Leute, wo dieses Format, was mir auch immer Spaß gemacht hat, sowieso sehr gut funktioniert hat, weil man ja auch so ein bisschen deinen Leidensweg immer mitverfolgen konnte. Von einem fröhlichen jungen Mann zu einem gebrochenen mit 40er, der in verrauchten Kneipen sitzt, eigentlich in Rekordzeit. aber
ja, irgendwann sitze ich hier wie Frank Zander irgendwann nur noch mit dieser Stimme.
Ja, dann nur nach Hause singen.
Das wär's.
Passt das. Nee, aber wie gesagt, aus verschiedenen Gründen, unter anderem aus diesem Grund, haben wir es ja ein bisschen geändert. Das auch nochmal hier zur Erläuterung. Ich habe auch Feedback bekommen, schon auf Twitter dazu. Das sei euch Hörern auch allen gesagt, tut das sehr gerne. Und ich schreibe dann auch zurück, außer ihr seid sehr beleidigend in der ersten Nachricht. Und dann hoffe ich da auch alle Fragen.
Wobei Julius Beleidigung schon als solche ansieht, wenn man ihn nicht mit Eure Majestät an Twitter. Deswegen seid gewarnt.
Ja, und vor allen Dingen eigentlich halt auch so, dass ich es nicht nochmal extra erwähnen muss vorher. Oder andere Podcast-Leute. Ja. Nee, genug rumgeblödelt, genug Organisatorisches. Wir wollen auf die Hertha gucken, denn da steht ja erstmal ein Spiel gegen einen ehemaligen Spitzenverein an, kann man das im letzten Wochenende sagen, gegen Borussia Dortmund am kommenden Wochenende. Wollen wir gleich drauf blicken. Erstmal wollen wir natürlich auch so ein bisschen auf den bisherigen Saisonverlauf blicken. Du hast auch gesagt, du bist das erste Mal hier. Und vor allen Dingen auf eine interessante Tatsache. Wir sehen jetzt bei der Hertha nach 3 Spielen 1 Punkt. Leverkusen und Bochum noch unter der Hertha. Die Hertha wieder auf dem Relegationsplatz. Da haben wir uns ja auch am letzten Saisonende wieder gefunden. Und trotzdem kriege ich irgendwie immer aus eurer Richtung da aus Berlin so ein bisschen Zuversicht mit dieser Saison. Das muss jetzt endlich mal geklärt werden, wo das herkommt.
Das muss aufhören. Ja. Wir brauchen die miesepetrigen Pessimisten wieder zurück aus Berlin. Puh, wo soll ich da ansetzen? Also ich glaube, das speist sich schon noch ein bisschen auch aus Vordersaison, die ja mit dem Relegationsgewinn zumindest einigermaßen versöhnlich geendet ist. Also dieses Rückspiel gegen Hamburg war ja wirklich verrückt und da wurden Heldengeschichten geschrieben, obwohl die Saison so schlimm war, wie sie eben gewesen ist. Es kam dann ein Sommer, in dem erstmal eine Präsidentschaftswahl Thema war und dann hat sich Kai Bernstein durchgesetzt und durch ihn ist auch so eine Art Aufbruchsstimmung im Verein entstanden. Er schafft es gerade auch sehr gut, die einzelnen, ja, Fronten will ich es nicht nennen, die einzelnen Gremien, die einzelnen Personen, also auch in Lars Winters und so weiter, gerade alle in ein Boot zu setzen anscheinend. Oder bei Hertha sagen, muss man sagen, in einen Dampfer. Und mit Sandro Schwarz hat man meiner Meinung nach, aber eben anscheinend ja nicht nur meiner Meinung nach, einen sehr kompetenten Trainer geholt, der es eben sehr gut schafft, nach innen und nach außen zu kommunizieren. So. Und dementsprechend ist man vielleicht schon ein bisschen widerstandsfähiger in die Saison gegangen, weil viele dann ja doch einigermaßen positiv Geschichten geschrieben wurden. Die Transfers sahen auch noch ein bisschen was aus und so. Und ja, dann kommt dieses erste Pokalspiel gegen Braunschweig und ist so ein typisches Pokalspiel. Auch für Hertha relativ typisches Pokalspiel. Man fliegt raus, aber man zeigt 60 Minuten lang eine sehr gute Leistung. Und es zeigen sich einzelne Spieler und man denkt sich, ey ja, wir sind jetzt wieder die Lachnummer, aber gut, ist auch Leverkusen passiert. So. Der erste Spieltag kommt, gleich mal der Hammer gegen Union. Und da muss man sagen, das war ein schwaches Spiel. Das war ein wirklich schwaches Spiel. Da hat die Mannschaft sich in alte Muster fallen lassen. Da hat nahezu gar nichts gestimmt. Man war klar unterlegen. Und trotzdem, was interessant war, war, dass die Mannschaft, das war ja in der alten Försterei, in den Gästeblock gelaufen ist, zum Gästeblock, und die wurden gefeiert. Wenn man sich überlegt, das letzte Derby, was verloren wurde, da haben die Spieler noch ihre Trikots vor die Kurve legen müssen. Das davor war das, wo Davy Selke sein Trikot in die Menge schmeißt und das zurückbekommt. Also das Band war nach verlorenen Derbys in letzter Zeit immer sehr strapaziert und hier gehen die Fans aber in so einer Art Vorleistung und sagen, ey Leute, wir versuchen gerade wieder Positivgeschichten zu schreiben. Wir wollen nicht dieses, ach ja, das ist ja typisch Hertha, wenn irgendwas schlecht läuft, Denken in uns etablieren oder weiter, dass das weiter Bestand hat, wollen wir nicht. Und wir gehen positiv an die Sache ran. Und das hat sich dann in den letzten beiden Spielen sportlich auf jeden Fall zurückgezahlt. Also gegen Frankfurt, eine Mannschaft, die die Europa League gewonnen hat und mit der man vielleicht später tabellarisch, aktuell ist man ja noch nah beieinander dran, aber später tabellarisch vielleicht nicht mehr viel zu tun haben sollte. Da war man ebenbürtig und hat sich mehrmals in die Situation gebracht, das Spiel zu gewinnen. Und der zu spielen gegen Gladbach hatte einen denkbar bitteren Spielverlauf. Aber egal, ob du nach innen oder außen geblickt hast, also auch Fans von außen, die mit Hertha nichts am Hut haben, haben ja gesagt, das war ein richtig gutes Spiel. Und so war es auch. Und deswegen sind gerade, brennt aktuell noch nicht der Baum. Erstmal, weil es kaum bis gar keine Nebenkriegsschauplätze gibt, was bei Hertha untypisch ist. Und ansonsten ist auf dem Feld das, was man sieht, eine Mannschaft, die Leidenschaft zeigt, die sich zerreißt, die einen klaren Spielstil erkennen lässt, die widerstandsfähig ist, die Spaß macht. Und das sind alles Eigenschaften, die man jetzt die letzten Jahre nicht hatte. Und ich glaube, deswegen sind viele gerade noch sehr, sehr entspannt.
Sehr entspannt. Und natürlich auch mit dem neuen Trainer haben wir jetzt schon ein paar Mal so anklingen lassen, Sandro Schwarz. Ist jetzt der Mann an der Seitenlinie. Was würdest du denn sagen, ist so der spielerische Ansatz? Was ist anders unter ihm, was man jetzt schon so ein bisschen ausmachen kann?
Also, so, er kommt aus dieser Jürgen Klopp-Schule. Ne? Also, beziehungsweise, es ist ja diese Mainzer Schule. Und dann hat Jürgen Klopp das irgendwann übernommen und er und Sandro Schwarz kennen sich gut. Und man muss sagen, das ist sehr davon inspiriert. Also es ist ein sehr aktives, aggressives Pressing-Gegen-Pressing-System. Ne? Klassisches 4-3-3. Und es wird sehr früh der Gegner unter Druck gesetzt. Er fordert eine ständige Aktivität seiner Spieler ein. Also es kann ja auch mal sein, dass man vielleicht ein bisschen defensiver spielen muss, den Umschaltmoment abwarten muss. Das heißt aber nicht, dass man sich Dardai-artig bis auf den letzten Zentimeter zurückzieht und den Gegner kommen lässt. Nein, auch da sucht man aktiv den Zweikampf und schaut, dass man den Gegner stressen kann. Und dann eben, wenn man den Ball gewinnt, super schnell die Tiefe sucht und nicht erstmal zurück in die eigene Viererkette spielt. Und das ist mehr oder weniger der Ansatz. Und wie gesagt, die Mannschaft setzt das, wenn man jetzt mal die letzten 20 Minuten gegen Braunschweig nimmt und jetzt das Derby dann auch ausklammert. Ansonsten setzt die Mannschaft das um bislang. Es gibt sicherlich Phasen, wo noch nicht alles stimmt und man hat sicherlich noch Probleme in der Balance. Man sieht das an der wackeligen Defensive, wobei man auch da sagen muss, ich finde, dass die Struktur gegen den Ball stimmt. Es sind dann eher individuelle Momente oder Abstimmungen zwischen zwei Spielern, die nicht klappen, und da schießt man sich gerade noch Eigentor um Eigentor so ungefähr. Aber ansonsten ist schon sehr viel von dem, was er sehen möchte, zu erkennen.
Lass uns noch auf einen weiteren Punkt zu sprechen kommen, der ja viel Neues bei der Hertha verspricht, eigentlich ja Jahr für Jahr mittlerweile, die Transferphase an sich und die Spielerwechsel. Da war man durchaus umtriebig, vor allem natürlich auch auf der Abgangsseite, war ja, glaube ich, auch schon vorher relativ klar, dass da einiges passieren soll und muss. Und da stehen hier schon einige Namen in der Auflistung, die den Verein bis jetzt verlassen haben. Einige Namen stehen auch noch nicht drin, die den Verein eigentlich verlassen sollten. Also vielleicht zweifach gefragt, gibt es da irgendeinen Abgang, der dir besonders wehtut oder der, ja, den man sich so anders gewünscht hätte, und was könnte da sogar noch dazukommen bei den Abgängen?
Boah, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass viele schon mit Wehmut auf diesen Verkauf von Jochen Eckelenkamp gucken, weil der nur ein Jahr da gewesen ist und sein Talent ja durchaus angedeutet hat. Also es gab ja diese Momente, wo man gesehen hat, boah, der kann richtig kicken so und der kann dem Spiel eine Note verleihen, die Hertha sonst nicht hat. Aber gleichzeitig kann man bei ihm auch sagen, dass er sich dann unter keinem der drei Trainer durchgesetzt hat, sich in der Vorbereitung unter Sandro Schwarz nicht durchgesetzt hat und für ihn vielleicht auch so der Punkt war, wo er gesagt hat, boah, Bundesliga ist vielleicht für mich auch ein Schritt erstmal zu viel und ich möchte in eine kleinere Liga und mich dann in so eine Ausbildungsliga präsentieren. Aber ich glaube, da gucken viele mit Wehmut drauf. Auch bei einem Abgang von Joe und Torunariga muss man sagen, Berliner Junge, also klar in Chemnitz geboren, aber früh nach Berlin gekommen und absoluter Herthaner und immer jemand, wo man gesagt hat, der kann mal ganz großer werden. Und das Kapitel ist jetzt beendet worden. Auch da gibt es gute Gründe für, aber das ist, glaube ich, auch so ein emotionaler Wechsel. Aber ja, du sagst es schon, es ist, wie ja schon letztes Jahr, ist Freddy Bobic sehr damit beschäftigt, diese Aufräumarbeiten zu leisten, also sich von sehr teuren Altlasten zu trennen, die nicht nur teuer sind, sondern einen sportlich auch nicht weiterbringen. Also Piontek ist ja zum Beispiel auch jemand, der noch abgegeben werden soll, wo man noch keinen Abnehmer gefunden hat, aber in diesem Sommer war es auch so jemand, dass man noch alte Räte verliehen hat, dass man beispielsweise Derek Boyata, der viel Gehalt gefressen hat, den hat man jetzt vor kurzem Jahr verkauft. Das sind ganz viele Personalien und gleichzeitig sind, aber ich muss sagen, ich erkenne eine Strategie hinter dem, was dort passiert. Man trennt sich von Spielern, die zum einen noch einen ganz okayen Marktwert haben, die teilweise dann aber auch sehr viel Geld verdient haben. Also bei Hertha sind ja auch die Personalkosten in den letzten Jahren explodiert. Man muss da einfach sehr viel runterschneiden und Spieler, die dann auch einen in der Hierarchie vielleicht noch nicht weitergebracht haben. So. Und gleichzeitig hat man sich aber mit Spielern verstärkt, also Ijuke, Konga, Poetius, Sonjic, muss man sagen, Kenny. Das sind alle Spieler, die einen für einen Fußball stehen. Und im letzten Jahr, fand ich, war das eine sehr legitime Kritik an Freddy Bobic zu sagen, ja, aber was ist denn jetzt die Idee, wenn du einen Belfodil holst und einen Jovetic und dann noch den Spieler und einen Lee im Winter? Was ist das jetzt für ein Konzept? Das hat man nicht so ganz erkannt. Und diesem Sommer muss man sagen, dass er, glaube ich, mit Sandro Schwarz einen absoluten Wunschtrainer bekommen hat, die sehr den Fußball sehr ähnlich denken und deswegen diese Transferperiode eine Sprache spricht. Aber ja, sie ist auch noch lange nicht vorbei. Da wird wahrscheinlich noch ein bisschen was passieren, weil der Kader auch noch sehr groß ist.
Teuerster nomineller Neuzugang ist Kanga gewesen für den Sturm. Und da muss man sagen, da ich jetzt auch noch nicht so viel Hertha dieses Jahr gesehen habe, kann man ja auch mal zugeben, ist bei mir vor allen Dingen hängen geblieben, der versucht mehrfach in einem Spiel Fallrückzieher. Jetzt,
weil man sagen muss, rein athletisch sind die, also schulbuchmäßig.
Ja, ich fand auch nicht, dass sie schlecht aussehen. Ich fand das, ich weiß auch gar nicht, ob das ein negativer oder positiver Punkt ist, der mir aufgefallen ist, aber ich fand es auf jeden Fall interessant. Mhm. Kann ja auch einfach sein, dass der Mann so einen Torriecher hat, dass er in jeder Lage, Rückenlage, was auch immer, versucht, den Ball noch aufs Tor zu bringen. Aber genau deswegen vielleicht auch an dich die Frage, wie nimmst du ihn bis jetzt wahr? Hat ja jetzt auch schon ein paar Spiele absolvieren dürfen. Mhm, funktioniert das? Bist du zufrieden?
Also eben bis auf die eine Kennzahl, die bei Stürmern nun mal wichtig ist, Tore, bin ich bislang sehr zufrieden. Also Hertha, finde ich, hat seit dem Abgang von John Córdoba großes Problem im Mittelsturm, weil ein Stürmertyp fehlt, der zum einen eine gewisse Explosivität mitbringt, also auch mal Tiefenläufe anbieten kann, etwas, was unter Sandro Schwarz ja auch sehr wichtig ist. Das hat gefehlt und gleichzeitig aber auch jemand, der auch mal Bälle halten kann und mit dem Rücken zum Tor spielen kann. Also dieser Stürmertyp hat seit Córdoba gefehlt, hat letzte Saison sehr gefehlt. Belfodil hat das nur streckenweise ersetzen können und Konga ist genauso ein Stürmer, der auf der einen Seite wirklich gute Läufe anbietet, trotz seiner 1,89 und er ist eine ganz schöne Kante im Allgemeinen, trotzdem nicht langsam ist, der ist agil. Und er kann aber auch sehr, sehr gut Bälle abschirmen. So, und hatte sicherlich schon ein, zwei Dinge auf dem Fuß. Aber das glaube ich, wird kommen. Er bringt sich gerade auf jeden Fall in die Situation, um Tore zu machen. Das ist, finde ich, immer schon mal das Wichtigste, wenn er nicht entkoppelt vom Spiel wirkt. Im Gegenteil, ich finde, dass er zusammen mit Ejuka auf links und Luke Bakio auf rechts, das bildet ein sehr fulminantes irgendwie Offensivtrio. Und Konga ist, glaube ich, jemand, der... Den darf man auch auf dem Zettel haben. Also ist, glaube ich, eine Verpflichtung gewesen, die, wie gesagt, sehr gut in diesen neuen Kader passt. Und ich finde, es ist ein sehr spannender Mann, zumal er ja auch erst 24 ist. Da geht schon noch was.
Das ist auf jeden Fall auch schon mal eine spannende Einschätzung für alle Leute, die vielleicht in irgendwelchen Manager-Spielen involviert sind. Da geht noch was, sagt Max Schütz.
Wenn er jetzt noch billig ist, Leute, dann schlag zu. Ich glaube schon, dass wenn der einmal dann getroffen hat, dann geht's los.
Also mein letzter Kauf, kann man ja mal kurz sagen, bei Kickbase war Itakura. Meinst du, das ist ein guter oder schlechter Kauf gewesen?
Das ist die Frage, zu welchem Kurs du ihn geholt hast.
Also, das möchte ich nicht sagen.
Das ist nämlich das Ding, du hast da wahrscheinlich Bayern-like einfach 30 Millionen überbezahlt und dann kann ich dir sagen, war kein so guter
Deal. Ich habe den für 17,7 Millionen gekauft und der Marktwert jetzt ist 17,8 schon, ne? Also ich habe so unter Marktwert zugeschlagen.
Ja, du alter Fox. Nee, aber Itakura ist schon ein guter Mann. Also ich glaube, da sind sich alle einig, oder?
Ja. Das wollte ich nur nochmal on air gesagt bekommen, dass ich auch gut Kickbase spielen kann. Wir gehen jetzt zurück zu den richtigen Managern nochmal. Über Kanga haben wir gesprochen. Transfer, den ich als potenziell sehr wichtig oder gut erachtet habe, ist tatsächlich der von Boetius von Mainz. Mhm. Denn das ist ja ein Spieler, der erstmal zu Schwarz sicherlich passen sollte, wenn er dann auch nachdem Schwarz Trainer wird, zur Hertha wechseln möchte. Und jemand mit Bundesliga-Erfahrung, jemand, der direkt weiterhelfen kann, glaube ich, schon auch in diesem Tabellenbereich, in dem sich die Hertha eigentlich bewegt. Wie blickst du auf den Transfer?
Ich finde, das ist ein hervorragender Transfer gewesen, denn wie gesagt, ne, du hast es gesagt, er bringt die Bundesliga-Erfahrung mit, ist im besten Fußballeralter. Er und Sandro Schwarz kennen und schätzen sich extrem. Also Boetius sagt immer, dass Sandro Schwarz sein Fußballpapa sei. Also, ne, dass die da einfach sehr ähnlich Fußball denken und unter Schwarz hatte Boetius sicherlich seine beste Zeit bei Mainz und Boetius ist eben jemand, der Hertha auch nochmal eine Note geben kann im Mittelfeld, denn du hast mit Serdar jemanden, der auch schon sehr diesen Schwarzfußball denkt, aber nochmal körperlicher ist und vielleicht auch manchmal noch ein bisschen defensiver denkt, also sehr viel in Zweikämpfen denkt. Šunjić ist jemand, der sehr defensiv ist, der klare Ankersechser ist und daneben fehlt vielleicht noch so ein Spielmacher-Touch, würde ich es jetzt mal nennen. Boateng hat das in den ersten Spielen gemacht, den merkst du aber einfach an, warum es seine letzte Saison sein wird. Also ihm fehlt einfach die Dynamik, der kann einfach gewisse Wege nicht mehr gehen und besonders in diesem intensiven Schwarzfußball musst du diese Wege gehen, weil sonst Lücken entstehen, die nie wieder geschlossen werden. Und Boetius ist jetzt erstmal, einfach weil er die Vorbereitung nicht mitgemacht hat, als Joker eingesetzt worden, hat da schon ein paar Ansätze gezeigt. Aber ja, ich glaube, er bringt nochmal eine Note mit, die man gut vertragen kann und so jemanden dann ablösefrei zu bekommen. Und jemand, der auch, glaube ich, rein menschlich sehr gut in diese Mannschaft passt. Also jemand, der immer strahlt, der aber auch Verantwortung übernimmt in seinem Alter. Ist auch etwas, was bei Hertha immer gern gesehen ist, denn dieses Thema Führungsspieler ist ja immer noch eins, was jetzt nicht ganz ohne Probleme ist.
wie stehst du denn zu der Verlängerung von Boateng, wo wir den gerade haben? Ich habe von außen mittlerweile immer so ein bisschen das Gefühl, ich meine, man redet viel drüber, Hertha muss sparen, soll auch Gehalt eingespart werden, wenn möglich. Boateng natürlich ein Leader-Typ, andererseits habe ich teilweise mittlerweile das Gefühl, es wird immer gefeiert, wenn er es schafft, 20 Minuten am Stück zu joggen vom körperlichen Zustand. Deswegen kann man hier, glaube ich, schon mal nachfragen, so, wird der spielerisch überhaupt noch mal eine Rolle spielen können, wenn das wirklich auch körperlich mittlerweile schon so, so ist, dass da nicht mehr so viel geht. Und ja, wenn es eben nicht der Fall ist, ist diese, ja, das ist ein Leader-Typ-Mentalität alleine ausreichend genug, gerade auch in dieser komplizierten finanziellen Situation von Hertha, um so eine Verlängerung noch mal zu rechtfertigen.
Wobei ich tatsächlich sagen würde, ich glaube, Boateng verdient tatsächlich nicht mehr so viel Geld. Also es ist nicht längst nicht so viel, wie man denken würde aufgrund seines Status. Also der hatte auch, glaube ich, sich dem Verein da durchaus angepasst. Ich glaube, genau das, was du gesagt hast, dass es vielleicht dann teilweise nur für 20 Minuten reicht oder ähnliches, genau da soll Boetius in diese Lücke halt reinstoßen. Also Boetius wird zwangsläufig irgendwann Stammspieler werden, glaube ich. Aktuell hat ein Toussaint gerade die Nase vorne, weil er einfach die Vorbereitung mitgemacht hat und weil jetzt auch Plattenhardt ausgefallen ist und sich Toussaint tatsächlich dann als Vize-Vize-Kapitän quasi dann empfohlen hat. Aber ich glaube, wenn es dann gegen Teams geht, wo man ein bisschen mehr spielerische Note braucht und nicht nur gegen den Ball denken muss, wird Boetius auf jeden Fall spielen. Und der kann dann halt diese Meter gehen und diese Minuten machen, die es Boateng nicht mehr kann. Und ich glaube, Boateng ist jemand, der irgendein Hertha-Trainer in der vergangenen Saison hat ihn mal als Phasenspieler bezeichnet. Also, dass du ihn halt in gewissen Phasen bringen kannst. Wenn du zum Ende hin nochmal seine Ruhe auf dem Feld brauchst und der hat ja immer noch einen Fuß, wovon die meisten Fußballer, die meisten aktiven Fußballer träumen. Also er kann dir immer noch Pässe spielen, die Wahnsinn sind bringt auch eine gewisse Präsenz einfach auf den Platz und eine gewisse Ruhe und kann dann in Phasen, wo du noch ein Tor machen musst oder dein eigenes Tor verteidigen musst, kann er, glaube ich, jemand sein, der immer noch der Mannschaft viel geben kann. Und ansonsten entpuppt er sich ja immer mehr so als Spielertrainer. Also gibt ja auch von außen sehr viel mit und wie gesagt, ich habe gerade gesagt, diese Mannschaft ist immer noch nicht in sich gefestigt. Es gibt immer noch ein relativ großes Vakuum an Führungsspielern. Es wird besser, aber da steht die Mannschaft erst am Anfang. Und ich glaube, in dieser Übergangsphase, als so wichtiger Kabinenspieler dabei zu sein, auch im Training den Leuten was mitzugeben, Ansprechpartner zu sein, Identifikationsfigur zu sein, das ist etwas, was sehr viele weiche Faktoren sind. Das stimmt, aber die sind nicht weniger wichtig, würde ich sagen.
Toussaint hast du angesprochen, das ist eigentlich noch jemand, auf den ich eingehen wollte. Jetzt habe ich schon so Hype rausgehört, du willst dem den, sagst, der wird vielleicht nicht Stammspieler bleiben über die gesamte Saison.
Es ist eine schwierige Nummer, wie du halt, also du hast ein Dreier-Mittelfeld unter Schwarz, so, und Serdar ist absolut gesetzt und das ist auch absolut richtig so. Und dann ist halt die Frage, wie du dein System denken möchtest. Also Toussaint könnte ja beispielsweise auch als, also Schwarz spielt ja mit 2 Achtern und 1 Sechser. Der Sechser war bislang Ivan Šunjić, der einerseits irgendwie die Arbeiterqualitäten und so weiter mitbringt, aber im letzten Spiel gegen Gladbach auch teilweise ein bisschen kopflos gewirkt hat. Und da könnte ich mir einen Toussaint auch vorstellen, aber wie gesagt, ich glaube, es ist eine schwierige Nummer, denn man wird sich da an die Gegner anpassen müssen. Also nehmen wir jetzt das Beispiel, um den Bogen zu spannen quasi, das Spiel gegen Dortmund. Dort wirst du im Mittelfeld vor allen Dingen erstmal gegen den Ball arbeiten müssen. Und dort sehe ich dann einen Toussaint auf der Achterposition als passender als einen Boetius. So. Wenn du dann danach aber gegen Augsburg spielst und weißt, wir werden mehr Ballbesitz haben, wir müssen spielerische Lösungen finden, dann kann Boetius die richtige Wahl sein. Also ich denke, im Mittelfeld wird man sich dahingehend in seinen Optionen auch immer wieder variieren können, je nachdem, wie der Gegner spielt. Ich finde, dass Toussaint, der wirkt das erste Mal so richtig angekommen in Berlin und ich finde, das ist jetzt eine persönliche Einschätzung, aber ich finde, er füllt dieses Kapitänsamt auch leicht besser aus, als es ein Plattenhardt tut, der zum Kapitän gewählt wurde, aber zuletzt ausgefallen ist. Und deswegen ist das durchaus eine brisante Personalie, aber es freut, glaube ich, viele gerade, dass Toussaint das erste Mal so wirkt, als wäre er richtig angekommen, denn das schien ja auch relativ lange so ein teures Missverständnis zu sein.
Eines von vielen, deswegen auch so ein bisschen bei mir die Nachfrage, weil das so wirklich dann, okay, Toussaint scheint angekommen, war auch so ein bisschen mein Eindruck aus den ersten Spielen. Kann man ja fast sagen, gut, dann hat man zumindest nicht jeden einzelnen Transfer in den Sand gesetzt oder, nach dieser Geldspritze. Dann ist mir aber eingefallen, dass Serdar natürlich auch noch spielt, der kam ja auch im Zuge dieser Dinge, aber sonst ist gar nicht so viel hängen geblieben. Ich merke schon, du leitest langsam über zu Dortmund eben schon. Und dann gehen wir natürlich jetzt auch den Weg und gucken aufs Wochenende. Da geht es gegen Borussia Dortmund. In der Anmoderation habe ich gesagt, ein ehemaliger Spitzenverein seit dem letzten Wochenende. Das könnte mir in einigen Kreisen auf die Füße fallen, diese Anmoderation. Aber man muss, glaube ich, schon ganz ehrlich sagen, es ergibt wirklich und gab auch selbst in vielen Phasen bei Borussia Dortmund, wo immer kritisiert wurde, ja wenig Spiele, die man so spektakulär komplett aus der Hand gegeben hatte, wie das 2:3 am vergangenen Wochenende gegen Werder Bremen. In der 89. Minute hat Werder Bremen erst das 2:1 geschossen, also ein sehr dramatischer Aufholakt, den es so tatsächlich auch in der Bundesliga noch nicht gab. Das waren die meisten Tore ab der 89. Minute, die je geschossen wurden in der Bundesliga-Historie. Und vor allen Dingen eben, ja, auch unter der Mann bringt endlich Mentalität rein, Edin Terzic, der erste richtige Tiefschlag, was die altbekannte Dortmunder Haltung angeht. Wie blickst du auf den Gegner gerade?
Tja, es ist halt wirklich das Thema täglich grüßt das Murmeltier. Ne? Es ist jedes Jahr denkt man sich, wenn man auf diesen Kader guckt und auf die Transferphase, oh ja, doch, das könnte doch dieses Jahr richtig was Geiles werden. Und dann treten die typischen Charaktereigenschaften dieser Mannschaft irgendwie auf. Und ich hatte das Spiel gegen Freiburg in voller Länge gesehen und fand auch schon da, dass Dortmund da glücklich gewinnt. Also ich fand, dass Freiburg eigentlich besser war und dann passieren halt irgendwie Dinge und dann ist man im Momentum und gewinnt das. Aber es war eigentlich nicht spielerisch begründet. Das ist jetzt meine Einschätzung. Und gegen Bremen, ich habe nicht die vollen 90 Minuten gesehen, aber da sagen ja auch viele, also klar, es ist diese spektakuläre Schlussphase von Bremen, aber wenn man sich einfach sonst das Spiel als solches anguckt, geht dieser Sieg auch in Ordnung. Und das ist schon wieder alles sehr irritierend, finde ich. Klar, der Allaire-Ausfall, der Schmerz, das ist ja gar keine Frage, aber erklärt das, dass Modest in zwei Spielen ungefähr so viele Ballkontakte hatte wie ich? Weiß ich nicht. Ich finde, ich glaube, so fühlen sich, ich sage ja oft, dass der BVB mich irgendwie dann doch an Hertha erinnert. Also es sind oft so Sachen, wo man von außen drauf guckt und so denkt, hä? Warum ist denn das jetzt so? Und warum ist das jedes Jahr so? Und wo liegt die Lösung? Und ah Mann, keine Ahnung. Ich will nicht zu weit vorausblicken und zu große Thesen schaffen, aber ich habe ja schon damals gesagt, mit dieser Rose-Entlassung in Terzic nochmal, damit hat sich der BVB auch irgendwie so eine unangenehme Fallhöhe geschafft, weil man ist ja trotz gewisser Probleme relativ bequem Zweiter geworden und man müsste dann ja meinen, dass es unter Terzic besser wird. Man muss auch ihm natürlich eine gewisse Gewöhnungszeit lassen, aber er stand ja auch irgendwie auch immer für Mentalität und dass dahingehend einfach so ein Mentalitätswechsel stattfinden würde in der Mannschaft, eben nicht mehr solche Spiele so aus der Hand zu geben und wenn genau solche Leistungen dann gezeigt werden, fragt man sich so ein bisschen, was dann der Mehrwert ist. Aber ja, man will ja jetzt noch nicht irgendwie den Stab über ihm brechen.
Das Kind in den Brunnen werfen.
So ungefähr. Aber es sind schon sehr viele krasse Fragezeichen wieder, habe ich das Gefühl. Und um das dann vielleicht auf dieses Spiel zu münzen, man hat ja irgendwie immer das Bauchgefühl, dass wenn so eine vermeintliche Top-Mannschaft, du hast sie jetzt ehemalige Top-Mannschaft genannt, aber sei es drum, dass so eine Mannschaft, wenn sie einmal verliert, dass es ihr dann nicht direkt ein zweites Mal nacheinander passiert, weil sie dann eben, ne, die Sinne sind wieder geschärft und so weiter. Trotzdem glaube ich, dass Dortmund so offensichtliche Probleme hat, die man nicht alle in einer Trainingswoche klären kann, dass Hertha denen auch Probleme bereiten kann. Gleichzeitig kann Dortmund aber einen Tag erwischen, wo sich Brandt und Reus irgendwie mit drei Ballkontakten einmal die Verteidigung zurechtlegen und Hertha dann plötzlich da vier Dinger bekommen und man weiß gar nicht, wie einem geschieht. Das haben die ja, haben diese Ausnahmespieler ja alle im Tank. Aber das, finde ich, impliziert eben schon, dass es sehr auf Tagesform ankommt und das sollte eigentlich beim BVB nicht der Fall sein.
Ja, würde ich auf jeden Fall zustimmen und macht es natürlich, wenn man auf die Tagesform warten muss, auch schwer, das zu tippen. Mach das doch bitte trotzdem.
Ja, ey, ich tue mich echt schwer. Ich hatte die letzten beiden Spiele bei uns im Podcast jeweils 1:1 getippt. Gegen Frankfurt hatte ich recht, gegen Gladbach hätte das ja durchaus passieren können, seien wir ehrlich. Tippe ich jetzt nochmal unentschieden, ist die Frage. Nee, ich glaube, dass Dortmund einen insgesamt besseren Tag erwischt, dass Terzic vielleicht auch Anpassung vornimmt, die fruchten. Da wird noch nicht alles glänzen und da werden immer noch Probleme sein. Aber Hertha selbst ist ja defensiv immer noch nicht gerade souverän unterwegs. Man wird jetzt auch in der Innenverteidigung durchtauschen müssen, da Uremovic gesperrt ist. Das heißt, es wird auch eine neue Innenverteidigung geben, wie auch immer die dann aussieht. Dardai oder Gechter werden sehr wahrscheinlich spielen, aber dann dementsprechend auch ihr Startelfdebüt in der Saison geben. Kurzum, ich sage, Dortmund gewinnt 2-1.
Würde ich mich auch ungefähr anschließen. Mein Ursprungstipp Anfang der Woche hast du vielleicht schon mal gehört in irgendeinem anderen Podcast, deswegen will ich nicht abweichen, auch wenn du mich eigentlich schon runtergehandelt hättest. Aber ich mein Tipp wäre 3-1. Ich glaube auch, dass Dortmund, ja, wie gesagt, irgendwie diese individuelle Klasse und dass man diese Einzelaktion haben wird, dass es funktionieren wird, dass man eben nach diesem schon recht heftigen, auch emotionalen Rückschlag gegen Werder, dass man sich das jetzt nicht nehmen lässt, hoffentlich, denn das wäre schon der erste Richtungszeig, wenn das jetzt auch in die Hose geht, aus Sicht vom BVB, für die gesamte Saison und wie die Stimmung da sein könnte, wenn dann die Meisterschaft am 5. Spieltag nicht mehr erreichbar ist quasi und dann auch noch die Ergebnisse nicht schlimm, dann warten wieder sehr, sehr lange graue Zeiten auf die Dortmunder Fans und das gönne ich da natürlich auch keinem. Ja, das war mein Tipp. Marc, das war unser kleines Gespräch zum Abschluss hier im Bully-Special. Möchte ich dir nochmal sagen, was wir sonst noch so für Kracherspiele am Wochenende haben, die auf uns warten, über die wir jetzt nicht gesprochen haben. Bevor wir gesprochen haben, haben wir über Mainz gegen Leverkusen gesprochen. Da hat ja Leverkusen einen fantastischen Saisonstart bis jetzt hingelegt. Ansonsten natürlich unter anderem Schalke Union Berlin, sehr kultiges Duell um 15:30 am Samstag.
Da ist ja fast schon wieder eine Spitze, dieses Wort in den Mund zu nehmen.
Was tippst du denn bei Schalke Union? Wir können ja mal, sag einfach, aus der Hüfte geschossen.
Aus der Hüfte geschossen, 3-1 Union.
3-1 Union, Schalke steigt ab, sagt Marc Schwitzki, schreibt, wenn ihr das anders seht, auf Twitter.
Ich hab mich zuletzt mit zu vielen Fans auf Twitter angelegt, ich kann das nicht.
Das ist auch wirklich ein stressiger Ort, wenn man nicht aufpasst, Twitter. ganz wichtig, 18:30 Samstag, Topspiel, legendäres Duell Bayern gegen Gladbach. Auch das steht an diesem Wochenende an und lief ja selten gut für die Münchner tatsächlich. Allerdings sind sie gerade in der Verfassung, weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es diesmal vielleicht doch mit einem Sieg klappt.
Ja, ich glaube, oh Mann, Bayern muss man wirklich sagen. Also Bayern macht mir aktiv Angst.
Ja.
Und ich hatte jetzt,
der Verein,
ich
finde, und das Bundesland.
Das ist richtig. Und ich habe ja jetzt Gladbach auch hautnah erleben dürfen. Da sitzt noch nicht alles. Ich finde, Daniel Farke macht bislang aber einen sehr guten Job. Ich finde den auch fast schon erschreckend sympathisch. Also ich finde, der sieht ja aus wie so ein Stahlbetonbauarbeiter aus Bottrop. Aber wenn er dann anfängt zu reden, ist der irgendwie so ein feiner Mensch irgendwie. Das ist sehr interessant, die Mischung. Aber der macht auch rein sportlich einfach einen guten Eindruck bislang. Trotzdem ist Gladbach jetzt auch noch nicht sattelfest. Und wenn Luke Bakio ein bisschen mehr Zielwasser getrunken hätte, wäre da einiges gegangen an dem Tag. Und die Bayern-Spieler, die kriegen das ja quasi gespritzt. Deswegen glaube ich schon, dass Bayern da wieder nicht unter 3 Toren rausgeht.
Ja, würde ich auch sagen. Vielleicht kriegt man dann doch einen, wenn man so Gas gibt. Also 3-1 irgendwie so die Richtung. Und zum Abschluss am Sonntag, Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt, das wird ein 2-1 für Werder Bremen. Möchtest du widersprechen?
Frankfurt,
ja, enorm schlecht. Man weiß es, die Fans haben es super schwer von dem Verein. Es ist ja einfach so eine launische Diva. Gerade hat sie schlechte Laune.
Die haben nichts zu feiern, oder? Nee. Das ist echt eine ganz trostlose Geschichte.
Wirklich.
Nee, aber ey, man muss sagen, also rein bundesligatechnisch ist das wirklich Grütze bislang, finde ich. Und Bremen echt gut gestartet. Also ich bin auch einfach wirklich großer Fan der Arbeit von Ole Werner. Das hat einfach immer Hand und Fuß. Ich glaube, das wird ein Unentschieden, ein launiges, so ein 2-2 oder so.
Okay, dann lass uns das Ganze doch beschließen. Erwähnt sei natürlich auch noch, dass der Quotenkracher Leipzig gegen Wolfsburg am Samstag stattfinden
wird. Das ist so ein Nullspiel, ne? Also es gibt doch diese Spiele, die so eine schlechte Quote bei Sky haben, dass dann gar nicht gemessen wird, wie viele es letztendlich gucken. Und es geht dann als quasi eine Nullerstatistik ein oder so.
Genau. Und das Spiel wird wahrscheinlich auch ein 0-0, so wie die beiden Mannschaften in die Saison gestartet sind. Wir sind gut in die Saison gestartet, finde ich, mit einer schönen Episode zum 4. Spieltag jetzt auch. Das liegt natürlich allen voran an meinen beiden Gästen. Felicitas Boos war vor der Pause da und wir haben über Mainz gesprochen. Und Marc Schwitzki war da, wir haben über Hertha BSC gesprochen. Es war wie immer ein Fest, Marc. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, es hat mich sehr gefreut, dass das schon da noch so geklappt hat. Und es macht mir durchaus Lust, dass wir unseren Podcast dann ja auch mal wieder aus der Mottenkiste holen.
Ja, das machen wir.
Ich erhöhe offiziell einfach jetzt öffentlich den Druck.
Ja.
Weißt du, das ist glaube ich,
ganz nächste gut. Woche nehmen wir mal auf, ja, finde ich. Ballon Ohr heißt der Podcast, wenn ihr Lust habt, uns beiden in dieser Konstellation wirklich auch noch weiter zuzuhören, auf eigene Gefahr. Aber es sei euch ans Herz gelegt, auch auf meinen Sportpodcast erhältlich. Und damit verabschieden wir euch ins hoffentlich ereignisreiche, unterhaltsame Fußballwochenende. Danke wie immer fürs Einschalten und bis nächste Woche. Ciao.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.